Liebe Geschwister, liebe Freunde, das neue Jahr ist auch schon 8 Tage alt. Vor einer Woche haben wir es gemeinsam hier begonnen mit einem Kaffee trinken und einem Gottesdienst, in dem wir auch über die Jahreslosung nachgedacht haben. Wie klingt sie noch, die schöne Jahreslosung 2017? Das neue Jahr ist auch schon 8 Tage alt, ne? 8 Tage kann eine lange Zeit sein. Und was letzten Sonntag gehört wurde, ist schon längst Vergangenheit, vergessen. Wer weiß aus... Ja, Joe war natürlich jetzt ganz schnell... Wer weiß, wo die Jahreslosung steht? 36, 26. Und jetzt, Joe, lass es uns sehen. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Durch den Propheten Ezekiel verspricht Gott also seinem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist. Herz und Geist, das sind Wille, Denken, Schaltzentrale des Menschen sozusagen, somit auch Gefühle und Entscheidungen. Das will Gott neu machen. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dieses Bibelwort, das zur Jahreslosung gewählt wurde, beinhaltet eigentlich die Verheißung des neuen Bundes. Es ist ein Wort, das zunächst dem Volk Israel gilt, aber die Segnungen dieses neuen Bundes dürfen wir als Gemeinde jetzt schon genießen. Wir haben das übrigens schon in diesen ersten 40 Minuten dieses Gottesdienstes getan. Denn durch den Opfertod Jesu am Kreuz von Golgatha und seine triumphale Auferstehung und durch den Glauben, unser Vertrauen in dieses Opferwerk, sind wir als Christen jetzt schon Teilhaber dieses neuen Bundes geworden. Und an diese grandiose Wahrheit erinnern wir uns eigentlich, wenn wir hier regelmäßig das Mahl des Herrn feiern. Auch heute werden wir das tun, und tun wir es. Durch Christus haben wir ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen. Und das ist viel mehr als nur eine äußere moralische Reinigung. Viele Christen sehen ihre Bekehrung wie so eine Autowäsche. Du gehst als unflätiger, alter, verbeulter Blechstinker rein und kommst von Sünde reingewaschen als alter, verbeulter Blechstinker wieder raus. Natürlich geschieht eine gründliche Reinigung, wenn wir Christen werden. Steht ohne Zweifel. Aber es geschieht in dem Augenblick noch viel mehr. Es ist, wenn ich das mal so in Anlehnung an diese Metapher, an dieses Bild beschreiben darf, als wenn dort in dieser Waschanlage zwischen den rauschenden Bürsten ein brandneuer Motor eingebaut wird. Tolle neue Alufelgen, tolle Reifen angeschraubt werden. Aber der alte Motor wird vorübergehend in diesem Wagen drin gelassen. Und leider können wir, wenn wir wollen, dummerweise diesen Motor noch anlassen und so leben wie der Blechstinker, der wir eigentlich vorher waren. Aber wir müssen das nicht. Weil eigentlich eine innere Veränderung, eine innere Reformation stattgefunden hat. Etwas Neues, Kräftiges, Gutes ist in uns hineingelegt worden. Eine neue Disposition, haben wir letzten Sonntag gehört, oder Veranlagung oder Neigungen, neue Neigungen bestimmen jetzt unser Leben. Eigentlich sind wir bereit, aus dem neuen Herzen zu leben. Das ist der Titel meiner Botschaft heute. Bereit, aus dem neuen Herzen zu leben. Das ist eine Kernwahrheit des neuen Bundes. Wir haben einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen. Und dieser neue Bund, er gründet natürlich ganz auf den Opfertod Jesu am Kreuz, als er uns aus Gnade rechtfertigte. Das ist die Grundlage. Golgatha ist das Fundament. Aber die Folgen dieser Rechtfertigung, glaube ich, unterschätzen wir oft. Die Wahrheiten des neuen Bundes haben viel mehr damit zu tun, wie wir leben, als damit, wie wir erlöst werden. In unser aller Leben gibt es Bereiche, wo wir immer wieder eine unbestreitbare Kluft entdecken zwischen dem, was wir wissen, dass wir tun sollten, und dem, was wir eigentlich tun. Wie oft verliert eine Mutter die Nerven in ihrem stinknormalen Alltag, weil sie wirklich genug hat und schreit ihre Kinder lieblos an? Viel zu oft zieht sich der Mann in seine Fantasiewelt zurück und ist abwesend für die Familie, auch wenn er körperlich vielleicht anwesend ist. Viel zu oft verfällt der Teenager, der eigentlich Jesus nachfolgen will, weil er sein Leben ihm geschenkt hat, in ein Doppelleben und schafft es nicht, Nein zu sagen, wenn in der Schule er einfach unter den Gruppendruck gerät. Und da gibt es natürlich welche, die können einfach von ihrer Bitterkeit nicht lassen, gegenüber dem Bruder oder der Schwester. Die können diese Bitterkeit nicht überwinden, weil sie mal zutiefst enttäuscht wurden. Es gibt so viele Dinge, die uns zu schaffen machen in unserem Alltag. Meistens erkennen wir diese Dinge und sie machen uns Not, und dann verfallen wir dieser Versuchung, aus eigener Kraft das zu reparieren, was nicht in Ordnung ist. Und wir beginnen, an dem alten Motor herumzuschrauben. Und wir kommen nicht weiter, sind letztlich frustriert und resigniert und fragen uns, was soll's. Oder noch schlimmer, wir verstecken uns hinter unserer frommen Fassade, werden einsam. Ich möchte uns heute zwei Gedanken vorstellen, oder im Grunde sind es Aufforderungen, die uns helfen können, viel mehr aus unserem neuen Herzen zu leben. Erstens möchte ich, dass wir neu begreifen und verstehen, es besteht ein radikaler Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Das müssen wir immer wieder neu erkennen. Das Wort Bund, das wird oft in der Bibel verwendet, um ein Abkommen oder einen Vertrag zwischen Mensch und Gott zu beschreiben. Gott schloss einen Bund mit Abraham. Er schloss einen Bund mit Mose und dem Volk Israel am Berg Sinai. Und wir kennen diesen Vertrag unter dem Namen Alte Bund oder das Mosaische Gesetz. Das war ein Bund, der ganz klar an Bedingungen geknüpft war. Gott hatte den Menschen einen heiligen Maßstab für ihr Verhalten gegeben. Aber wegen ihrer sündigen Herzen konnten sie diesem Maßstab nicht gerecht werden. Im Alten Bund ging es also darum, was der Mensch für Gott tun kann, wie er entsprechend dem Willen Gottes leben kann. Und dann lesen wir in der Bibel auch von dem neuen Bund, den Gott durch seine Propheten verheißt und der auch im Neuen Testament eine entscheidende Rolle spielt. Und schon beim ersten Erwähnen dieses neuen Bundes macht Gott klar, dass das etwas ganz Neues ist, dass der neue Bund ganz anders sein wird als der alte Bund. Warum ist das so wichtig, dass wir da klar unterscheiden? Weil es viel schwerer ist, als die meisten von uns denken, wirklich loszulassen von einer gesetzlichen Art und Weise, unser geistliches Leben leben zu wollen. Wir möchten doch so gerne auf unsere geistlichen Erfolge und Leistungen stolz sein. Und deshalb ist es manchmal gar nicht so einfach, sich zu lösen von diesem sogenannten Alte Bund-Denken. Weil wir Menschen so gern linear denken. Hier habe ich etwas investiert, hier habe ich eine Leistung gebracht, hier habe ich mal etwas geschafft, hier habe ich ein paar Schrauben angezogen, etwas repariert. Und dann möchte ich auch meine Anerkennung haben. Ist es wirklich so schlimm, wenn wir ein bisschen Alte Bund, ein bisschen Gesetz in unser Leben hineinmischen? Wird uns das nicht helfen, ein heiligeres Leben zu führen? Das Neue Testament warnt uns davor, diese zwei Dinge zu vermischen. Und darüber spricht Jesus in seinem Gleichnis von den neuen Flicken und den alten Weinschläuchen. Ich möchte uns das mal vorlesen aus Markus 2, die Verse 21 bis 22. Da sagt Jesus, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Wir erkennen hier zwei wesentliche Dinge bezüglich der Beziehung, die Jesus zu dem alten System, dem Gesetz hatte. Erstens, Jesus ist nicht gekommen, um den alten Bund zu flickern. Jesus brachte uns ein komplett neues Kleid, das herrliche Kleid seiner vollkommenen, perfekten Gerechtigkeit. Zweitens, Jesus ist nicht gekommen, um sich dem alten System anzupassen, sondern um es zu ersetzen. So wie neuer Wein ist er zu kraftvoll und prickelnd, um in dem alten eingeschränkt zu bleiben. Also ich denke, die Botschaft des Gleichnisses ist eindeutig: Wenn wir die zwei Wahrheiten, alter und neuer Bund, Gesetz und Gnade vermischen, werden wir letztlich das Ganze verderben. Wir werden nicht vorankommen. Es ist so, als würden wir Diesel mit Benzin vermischen und uns dann wundern, wenn unsere Karre anfängt dann zu stottern und irgendwann mal stehen bleibt. Wir Gibt es vielleicht deshalb in unserem geistlichen Motor manche Stottern, weil wir möglicherweise unbewusst Altes und Neues vermischen? Es besteht ein radikaler Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der Schreiber des Hebräerbriefs, und da kann ich nur ermutigen, in diesem neuen Jahr den ganzen Hebräerbrief zu lesen. Er versucht eigentlich in seinem ganzen Brief deutlich zu zeigen, wenn er vom neuen Bund als dem besseren Bund spricht, die Vorzüglichkeit dieses neuen Bundes uns vor Augen zu stellen. Oder diese neue Ordnung uns groß vor Augen zu malen, die uns eine Hoffnung bringt, die alles Frühere in den Schatten stellt. Wenn es im Alten Bund darum ging, was der Mensch für Gott tun soll, geht es im Neuen Bund darum, was Gott durch Jesus für den Menschen und durch den Menschen tun kann. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das bringt uns zu diesem zweiten wichtigen Gedanken. Ein wesentlicher Gedanke, wenn es um unser geistliches Leben geht. Und ich habe ihn so formuliert: Entdecke und setze frei, was Gott dir durch den neuen Bund geschenkt hat. Das Entdecken und Freisetzen der göttlichen Kraft, die in uns durch den neuen Bund geschenkt wurde, ist unheimlich wichtig für unser Leben. Darum geht es in dem neuen Bund. Wir stehen ja alle in diesem Kampf, mit unserer alten sündigen Natur. Übrigens auch jetzt, während wir hier in diesem Gottesdienst sitzen und vielleicht ganz unterschiedliche Gedanken haben, ist dieser alte Motor immer noch da. Der ist noch nicht verschrottet. Aber es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich versuche, diesen alten Menschen, wie Paulus das sagt, oder unser Fleisch zu verbessern, oder ob ich begriffen habe, dass durch den neuen Bund eine andere Realität in meinem Innern wohnt, die freigesetzt werden will. Ob ich begriffen habe, dass unter all meinem Versagen und auch unter meiner Sünde, meiner schwierigen Vergangenheit, unter all meiner Unsicherheit und Rebellion, dass da tief in meinem Innern eine radikal neue Natur wohnt, die von Gott eingepflanzt und auch erhalten wird. Und die große Frage in unserem christlichen Wandel ist nicht die, wie wir unser Leben reparieren können, sondern wie können wir aus unserem neuen Herzen leben und diese neue Natur, die wir geschenkt bekommen haben, freisetzen. Ich möchte etwas sagen, das vielleicht aufs Erste ganz schön heretisch klingt. Ich glaube nämlich, der Schlüssel zu einem erfüllten christlichen Leben ist nicht in erster Linie der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Das klingt doch wie eine Irrlehre, oder? Und das auch noch vom Pastor, von der Kanzel ausgesprochen. Nun, bevor ich hier missverstanden werde, möchte ich gleich sagen, dass Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber ein sehr wichtiger Teil unseres geistlichen Lebens ist. Man kann die Bibel nicht aufrichtig lesen, ohne zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Aber ich bin überzeugt, wenn es um das geistliche Leben im neuen Bund geht, ist der Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber nicht der Schlüssel, sondern die unvermeidliche Folge von etwas viel Wichtigerem. Einer der Hauptgründe, warum der Gehorsam, der von dem Gesetz gefordert wurde, kein wahres geistliches Leben in den Menschen entfachen konnte, ist die Wirkung, die das Gesetz auf unser Fleisch bzw. auf unsere alte Natur hat. Wenn Gottes Gesetz wie so eine Last auf uns liegt, dann reagiert unser Fleisch und, oder unser alter Mensch, unsere alte Natur immer mit Rebellion. Kennt ihr das? Wir sehen ein Schild, auf dem ganz klar lesbar rot geschrieben steht, betreten verboten. Und schon sind wir versucht, genau diesen verbotenen Bereich zu betreten. Mal sehen, das ist doch nicht so schlimm. Warum ist das überhaupt hier verboten? Was steht denn da dahinter? Vielleicht einfach ein paar Meter da reingehen. Also schlimm kann das doch nicht sein. Paulus beschreibt diese Wirkung des Gesetzes in Römer 7, Vers 5. Er sagt, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Hören wir das? Die wurden vom Gesetz animiert. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Seit dem Sündenfall, diesem tragischen Moment in der Geschichte des Menschen, steht unser Fleisch, unsere eigene Natur der Herrschaft Gottes in unserem Leben feindlich gegenüber. Da ist eine Feindschaft zwischen unserem Fleisch, unserer eigenen Natur und diesem absoluten Standard Gottes. Und das Gesetz kann diese Feindschaft nicht ändern. Es kann sie letztlich nur vertiefen. Und deshalb musste Gott etwas radikal Neues tun, um aufrichtigen, echten Gehorsam und wahres geistliches Leben hervorzubringen. Als neutestamentliche Gläubige wurden du und ich sozusagen aus den Armen des Gesetzes in die Armen des Christus befreit. Und der Paulus drückt das auch sehr treffend in Römer 7, Vers 4 aus. Er sagt da, wir sind dem Gesetz gegenüber tot, sodass wir jetzt einem anderen gehören können. Dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Das ist wirklich eine wunderbare biblische Wahrheit hier. Das Leben im neuen Bund wird nicht mehr unter einem Kodex gelebt, sondern durch eine Person. Und zwar einer atemberaubenden, herrlichen Person, die nicht nur unvergleichlich souverän das ganze Universum regiert, sondern die auch der größte Liebhaber unserer Seelen ist. Eine Person, die uns jeden Augenblick mit Auferstehungskraft erfüllen will. Gottes erstes Ziel für unser Leben, ja seine Berufung für unser Leben ist, dass wir eine leidenschaftliche und tiefe Liebesbeziehung zu seinem Sohn haben. Und wenn diese Liebesbeziehung stimmt, dann wird das zur Folge haben, dass wir aus Freude gehorchen und nicht nur aus Pflichtgefühl. Im Gegenteil, wenn wir verheiratet sind mit dem Gesetz, dann werden wir letztlich verzweifeln. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch gelesen haben oder den Film Les Miserables, die Elenden gesehen hat. Victor Hugo hat diesen Roman geschrieben. Und da kommt diese Handlung wunderbar zum Ausdruck durch diesen Polizeibeamten, der keine Gnade kennt. Er verkörpert sozusagen das Gesetz. Und mit dem Gesetz verheiratet zu sein, ist, als würden wir mit Herrn Vollkommen oder Mr. Perfect verheiratet sein. Der macht nie einen Fehler, hat nie einen schlechten Tag, ist nie nachsichtig mit sich selber. Er ist immer pünktlich, immer zielgerichtet. Und natürlich erwartet Mr. Perfect das Gleiche auch von dir. Perfektion ist der einzige akzeptable Standard. Und er lässt dich jedes Mal wissen, wenn du diesem Standard nicht genügst. Wenn du nur 9 von 10 richtig hast, dann bist du immer noch ein Versager. Und wenn du in einer Verzweiflung ihm um Hilfe anflehst, wenn du ihn bittest, dir zu helfen, die Anforderungsliste zu erfüllen, wird Mr. Perfect dir die kalte Schulter zeigen und dir sagen, tut mir leid, du musst dich einfach mehr anstrengen. Verheiratet zu sein mit dem Gesetz führt zur Hoffnungslosigkeit. Wie viel anders ist das Leben, wenn man mit dem Herrn Jesus, unserem Bräutigam, so wie er in der Schrift an manchen Stellen genannt wird, verheiratet ist. Er akzeptiert uns nicht wegen unserer Leistung, nein. Er versichert uns, dass er uns immer lieben wird und gibt unserem Leben einen ewigen Sinn. Er hat sogar Freude an uns. Und auch wenn ihm unsere Sünde missfällt, wenn sie ihn traurig macht, wird er uns nie und nimmer verstoßen. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten und wird den Seinen aufhelfen, wenn sie fallen. Denn alles, was er von uns verlangt, für ihn zu tun, möchte er eigentlich selber durch uns tun. Blaise Pascal, der bekannte französische Mathematiker und Philosoph, der hat das mal so ausgedrückt: Das Gesetz verlangt, was es nicht geben kann. Gnade gibt alles, was sie verlangt. Im Neuen Bund werden wir nicht mehr regiert durch einen äußeren Katalog von Bestimmungen, sondern wir werden gedrängt. Da ist eine neue Neigung da, haben wir letzten Sonntag gehört. Wir werden gedrängt von unserem neuen Herzen, einen anderen Lebensstil zu führen, der Gott ehrt, weil eine Person in uns lebt und uns dazu befähigt. Natürlich sind viele Dinge, die unser neuer Lebensbalter von uns verlangt, die gleichen wie die unseres früheren Partners. In diesem Bild jetzt gesprochen, das Gesetz. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber nun können wir diese Dinge frei, aus Liebe und Leidenschaft viel besser tun. Gnade motiviert und befähigt bei weitem mehr, als es das Gesetz tun kann. Unter dem mosaischen Gesetz wurden Gottes Gebote dem Menschen von außen auferlegt. Die 10 Gebote wurden dem Volk Israel, so haben wir das auch vor einer Woche gelesen, auf steinernen Tafeln gegeben, mit der Forderung, alle diese Gebote zu erfüllen und ihnen Gehorsam zu leisten. Und immer wieder hören wir im Gesetz die Worte, du sollst und du sollst nicht. Im Neuen Bund wurden uns die Gebote Gottes innerlich eingepflanzt. Wie sagt es doch der Prophet Jeremia so schön, Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und ich will es auf ihr Herz schreiben. Das Kennwort des neuen Bundes ist also nicht mehr du sollst, sondern das ich will Gottes. Hören wir nochmal genau hin. Ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ihre Übertretungen vergeben. Ich will sie reinigen. Ich will ihnen ein neues Herz geben. Ich will meinen Geist in ihr Inneres geben, dass sie in meinen guten Ordnungen leben. Der neue Bund ist ein radikal unterschiedliches und besseres Abkommen zwischen Gott und seinem Volk. Ein Abkommen, das Gott erlaubt, in und durch uns das zu vollbringen, was wir unmöglich vollbringen konnten unter dem Gesetz. Es ist Gottes Ich will, das unser eigenes Ich kann nicht überwindet. Und diese biblische Wahrheit, liebe Geschwister, ist absolut revolutionär. Weil es heißt praktisch, dass in dem Augenblick, in dem wir zu Jesus kommen, in dem wir erkennen, wer er wirklich ist, in dem wir eine Wiedergeburt erleben, Gott in uns etwas Gutes, Göttliches eingepflanzt hat, das Freude daran hat, seinen Willen zu tun. Und das ist der Geist Gottes, der wirken will und freigesetzt werden will, der Gott Ehre bringen will und der in unserem Innern auch einen Hunger nach Gott weckt, der letztlich viel größer ist als unser Appetit nach der Sünde. Und der Geist Gottes will uns im neuen Bund zu einem von der Liebe motivierten Gehorsam führen. Das heißt, wenn wir im neuen Bund das klar betonen und sagen, wir sind frei vom Gesetz, sind wir nicht frei vom Gehorsam. Das darf nicht missverstanden werden. Paulus illustriert diese neue Art von Gehorsam. Wir haben den Vers ja schon gelesen in Römer 7, Vers 4. Wie heißt es dort? Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, was hat das also für Folgen? Was heißt das eigentlich? Jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Und ich glaube, was der Paulus hier sagen will, kann man so umschreiben: Wir sind nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Die Bindung des alten Bundes, die ist außer Kraft. Wir sind dem Gesetz gegenüber tot. Wir gehören jetzt einem anderen. Wir sind mit Christus verheiratet, sind in einen neuen Bund eingebunden. Was hat das für Folgen? Damit wir Frucht bringen für Gott. Frucht ist in der Heiligen Schrift oft eine Metapher für Nachkommen oder Kinder. Und ich denke, das ist ein fantastisches Bild. Mit anderen Worten, unser Gehorsam Gott gegenüber ist die Folge oder die Frucht unserer Liebesbeziehung mit Jesus. Es ist der greifbare, sichtbare Beweis, dass etwas Göttliches in unser Leben hineingelegt wurde. Also wahrer Gehorsam bedeutet nicht, dass wir unsere Zähne zusammenbeißen und uns dann anstrengen, aus uns heraus das Rechte zu tun, sondern es bedeutet, das freizusetzen, was Christus in uns schon hineingelegt hat. Und diese Frucht, die heißt, dass wir das auch veränderter Charakter, es bedeutet, Gott zu ehren, ein Leben das sich danach sehnt, wirklich so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und er hat es uns ja ganz klar gezeigt. Wir haben die Evangelien, wir lesen das in der Schrift. Danach einfach zu verlangen, diesem Christus ähnlicher zu werden. Wir werden es hier auf dieser Erde nie vollkommen schaffen. Aber Gott will, dass wir uns diesem Veränderungsprozess einfach willig hingeben und einfach aus diesem neuen Herzen leben und Schritte tun im Glauben und in unserer geistlichen Veränderung, das erleben, wie er uns verändert. Das ist ein Leben, von dem Paulus dann sagt, dass es ein Wohlgeruch Christi für Gott ist. Wer möchte das doch nicht von uns, liebe Geschwister, ein Wohlgeruch Christi zu sein? Ein Leben, das anderen auch ein Aroma, einen Geschmack, einen Duft von mir aus, vom Leben zum Leben gibt. Und das wünsche ich mir, meine Lieben, dass wir erkennen und begreifen, welche übernatürlichen Ressourcen Gott in uns hineingelegt hat, was das wirklich bedeutet, ein neues Herz und einen neuen Geist zu haben. Und dass wir diese freisetzen in unserem Alltag. Morgen beginnt ja schon im Geschäft, an der Uni, im Büro, in der Arztpraxis, wo du auch immer unterwegs bist, im Umgang mit deinem Ehepartner, im Umgang mit deinen Kindern, mit den Kollegen. Und auch wenn wir mal in eine schwierige Zeit kommen und es wirklich dunkel um uns wird, wo wir Gott nicht sofort spüren und ihn nicht verstehen, dass wir trotzdem genau da ansetzen und aus unserem neuen Geist, diesem neuen, was Gott geschenkt hat, leben. Und vergessen wir nicht, im neuen Bund verlangt Gott nur von uns, was er eigentlich schon in uns hineingelegt hat. Charles Spurgeon erzählt eine Geschichte von einem Prediger, der sich einfach gedrängt fühlte, einer sehr armen Frau aus seiner Gemeinde eine gewisse Summe Geld zu geben. Und er nahm das Geld und ging zum Haus dieser Frau. Er klopfte einige Male an die Tür, doch niemand öffnete. Er nahm an, die Frau ist nicht zu Hause, und so machte er sich wieder auf den Rückweg. Am anderen Sonntag trafen sie sich in der Kirche. Und er sagte ihr, dass er sie gesucht habe. Ich war bei ihnen und ich klopfte mehrmals an. Vermutlich waren sie nicht zu Hause, denn ich erhielt ja keine Antwort. Sie haben nicht aufgemacht. Um wie viel Uhr waren sie denn da? Fragte die Frau. Ja, so gegen Mittag, sagte der Pastor. Und daraufhin sagte die Frau, ja, eigentlich war ich zu Hause. Ich habe sogar das Klopfen gehört, aber ich habe nicht geöffnet, weil ich dachte, es sei der Vermieter, der die Miete abholen will. Und mit Freuden konnte dann der Pastor ihr sagen, dass er eigentlich sie aufgesucht hatte, um ihr Geld zu geben, nicht um von ihr Geld zu verlangen. Viele Christen reagieren auf Gott in ähnlicher Weise. Wir sehen in ihm sozusagen den moralischen Kassierer des Universums, der an der Tür unseres Lebens klopft, um den Gehorsam einzufordern, der ihm gebührt. Und wir erkennen nicht die Ressourcen, die Gott in uns hineingelegt hat, und überwältigt vielleicht von Schuldgefühlen und Frustration laufen sie vor Gottes Stimme davon, statt dieser Stimme entgegenzueilen. Die Wahrheit des neuen Bundes ist aber die, Gott kommt zuerst zu uns, um uns etwas zu geben. Sicherlich erwartet er von uns einen Lebensstil, der ihn ehrt. Er erwartet, dass wir seinen guten Ordnungen gehorchen. Und er erwartet auch von uns, dass wir unseren Auftrag in dieser Welt erfüllen. Aber er erwartet nie etwas von uns, was er nicht schon in uns hineingelegt hat. Und ich möchte es noch einmal sagen und noch einmal betonen, Gott erwartet von uns nur das, was er eigentlich schon in uns hineingelegt hat. Und damit ist die Kraft Christi, die in uns ist, gemeint. Und damit die Kraft Christi freigesetzt werden kann, müssen wir begreifen, dass das neue Leben, der Geist Gottes in uns, wirklich die tiefste Realität unseres Wesens ist. Und unsere Aufgabe ist es, dieses neue Leben in uns zu erkennen und zu nähren. Deshalb kommen wir hier immer wieder zusammen. Bis es stärker ist als alles, was uns sonst bewegt. Bis unser Glaube größer ist als die Zweifel. Bis das Vertrauen stärker ist als die Sorgen. Bis wir uns mit aller Kraft auf die Führungen des Heiligen Geistes verlassen, auch wenn wir uns noch immer hilflos fühlen. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen das neue Jahr bringen wird. Ich weiß nur, dass wir alle in einem geistlichen Kampf stehen. Und ich möchte uns nochmal zurufen, im Herzen eines jeden, der eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat, liegt eine wunderbare Kraft. Sie ist vom Heiligen Geist so tief in uns hineingelegt, dass kein Versagen und kein Schmerz sie wegnehmen kann. Es ist das Leben Christi, das in uns lebt. Setzen wir diese wunderbare Kraft frei. Sie wird uns und andere verändern. Amen. Ich lade uns ein zu einer Zeit der Stille. Denken wir in der Stille einfach über unser geistliches Leben nach. Reden wir mit Gott darüber. Empfindest du in deinem Innern ein ehrliches Verlangen, Gott besser kennenzulernen in diesem Jahr 2017? Bist du dir bewusst, welches Potenzial Gott in dich hineingelegt hat, weil er dich lieb hat und du sein Kind bist? Und frage dich vielleicht im Gebet, versuchst du Gott aus einem Pflichtgefühl zu gehorchen oder weil du eine echte, lebendige Liebesbeziehung zu ihm hast?